Willkommen bei Netzsicher, der Hacking-Podcast von netzsicher.net. Seid live dabei, wenn die beiden ethischen Hacker und penetreichen Tester Björn Hering und Marco Ulbricht über Hacking-Attacken, Verwundbarkeiten und Cybersicherheit sprechen und dabei gemeinsame Erfahrungen austauschen oder fachsimpeln. Wir haben keine abgeschlossenen Episoden, sondern reden live, spontan und wie uns der Mund gewachsen ist.
Netzsicher, der Hacking-Podcast, Folge 16. Ich grüße euch. Yeah. Hallo Marco.
Hallo. Und wir haben heute zwei Gäste dabei, ne?
Ja, wir haben zwei Gäste auch aus dem hohen Norden. Ich grüße Anja Bauer und Michael Bauer, uns live zugeschaltet. Hallo.
Moin.
Hallo, moin. Wie geht's euch?
Gut, der erste Podcast, den wir machen.
Mögt ihr kurz erzählen, worum es heute geht? Was wollt ihr uns erzählen?
Ja, wir sind am 11.06.22 gehackt worden und wir dachten, vielleicht können Leute aus der Geschichte lernen. Deshalb wollten wir das heute mal erzählen.
Wow, das wird eine sehr spannende Geschichte, da bin ich sehr von überzeugt. Ja. Wir kommen da gleich drauf zurück, Björn, würde ich sagen. Ja. Weil ich bin schon ganz gespannt wie ein Flitzebogen. Aber lass uns mal ganz kurz schauen, was gibt es erstmal Neues in der Welt?
Ja, ganz heftig im Augenblick. Wir haben eine schwere Sicherheitslücke. Ich glaube, die ganze Cybersicherheitswelt spricht davon. XZ-Utils. Ne, ganz, ganz böse Geschichte. Da hat jemand eine Backdoor installiert in einem Linux-GitHub-Modul. Genau, direkt. Also er war Ewigkeiten schon quasi mit in der Entwicklung drin und hat diese Backdoor dann mit ausgeliefert.
Seit 2 Jahren, glaube ich, ne? Genau. Vor allen Dingen, der Backdoor ist im Quellcode drin und ist nicht direkt auf dem Linux-System aktiv und auch nicht auf allen Linux-Systemen. Das war das Spannende. Und auch nur im SSH-Dienst, also den man benötigt, um Linux-Systeme remote zu administrieren. Ganz und genau. Nur unter bestimmten Voraussetzungen auf Testsystemen, auf unstabilen Systemen wurde der aktiviert und ja tatsächlich scharf geschaltet auch noch. Das Ding ist wirklich ein Hammer, weil es die Welt zum Überlegen bringt. Open Source ist gut, es wurde glücklicherweise schnell entdeckt und gefixt, aber das Ding wirklich sorgt für Schluckbeschwerden.
Auch eine Kali Linux Version ist betroffen, nämlich zwischen dem 26. März und dem 29. März. Wer da geupdatet hat, der sollte mal schauen, ob er nicht zufällig sich das mit reingezogen hat oder jetzt einfach nochmal drüber updaten. Es ist halt aufgeflogen, aber selbst Kali Linux war kurzzeitig mit in der Auslieferung drin. Und das ist natürlich schon richtig böse.
Genau, dann gibt es neue Sicherheitslücken auf SharePoint. Viele Unternehmen setzen MS-365 ein. MS-365, zentrales System, natürlich bei Microsoft gehostet. Und SharePoint lässt sich angreifen. Da gibt es aktuelle Warnungen. Updates gibt es für das Thema wohl. Allerdings, wenn man sie nicht aktiviert, wird es schwierig. AT&T hat übrigens auch ein Problem, habe ich gerade festgestellt. Die haben ein paar Millionen Kundendaten verloren.
Schockt mich jetzt überhaupt gar nicht mehr mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Kundendaten und wie Kundendaten abfließen, da möchte ich jetzt heute drüber sprechen mit unseren Gästen. Die warten nämlich schon ganz gespannt. Die haben gerade gesagt, erster Podcast heute und dann direkt so ein schweres Thema. Wir sprechen nämlich über Black Buster, einer Ransomware-Gang. Aber bevor ich darauf eingehe, noch einmal ganz kurz ein Hinweis von uns.
Netzsicher. Der Hacking-Podcast wird euch präsentiert von Pentest-Tools. Jeder Penetration-Tester blickt zu Beginn eines Schwachstellen-Assessments auf ein Grundarsenal an Tools zurück. Pentesttools.com ist ein All-in-One-Toolset für externe und interne Schwachstellen-Scans. Davon gibt es gleich 7 Versionen, abgestimmt auf die Art eurer Ziele, ob CMS-Systeme oder tiefgehende Netzwerkscans. Aber das ist erst der Anfang. Jedem Asset könnt ihr über 20 verschiedene offensive Tools zuordnen und so mit wenigen Klicks komplexe Angriffsketten erstellen. Und dann gibt es noch Sniper, ein einzigartiges Exploit-Werkzeug, mit dem ihr über 120 verschiedene Angriffsmuster in Echtzeit simulieren könnt. Das alles gibt es in 4 moderaten Preismodellen. Und für unsere Hörer geht es noch moderater. Mit unserem Code NETSICHER10 bekommt ihr ab sofort noch einmal 10% Rabatt auf euer Abo. Überzeugt euch selbst auf pentest-tools.com. Genau, pentest-tools.com.
Black Buster ist eine Ransomware, in C++ geschrieben und ungefähr seit April 2022 im Umlauf. Ja? Es greift Windows-Systeme an und VMware ESX-Server-Systeme. Eine klassische Ransomware mit doppelter Erpressung. Wer bezahlt, kriegt vielleicht alles zurück. Wer nicht bezahlt, dem droht auch der Abfluss von Kundendaten, also auf weitere Leak-Plattformen. Basierend auf ähnlichen Taktiken, Techniken und Prozeduren, wie damals die Conti Ransomware Gang gearbeitet hat. Deswegen geht man davon aus, dass Blackbuster ein Ableger von Conti ist, nachdem sie sich aufgelöst haben. Ja. Dass wir hier mit Global Playern zu tun haben, nur mal so, Conti hat 180 Millionen Erpressungsgelder in 2021 eingenommen. Ja. 180 Millionen. Mittlerweile steht auf die 5 Führungspersönlichkeiten ein Kopfgeld von je 10 Millionen Dollar. Ja, es gab ja auch schon zahlreiche Verhaftungen. Blackbuster auf jeden Fall ein Ableger. Es hat auch Unternehmen in Deutschland getroffen. Ich begrüße Anja Bauer und Michael Bauer. Erzählen Sie uns ganz kurz über sich, über Ihr Unternehmen und was bei Ihnen im Juni 2022 passiert ist.
Ja, wir sind im Norden Deutschlands. In 4 Standorten haben wir Autohäuser. Wir verkaufen mehrere Marken hier oben. Und wir hatten nach der ganz langen Corona-Zeit endlich mal wieder ein Fest, wo wir alle zusammen gefeiert haben. Da wussten wir natürlich nicht, dass die Hacker schon lange in unserem System sind und genau wussten, dass wir an dem Abend nicht unsere Server checken, keiner seine E-Mails checkt. Und dann nahm nachts das Unheil seinen Lauf. Und als wir morgens am Samstagmorgen am 11.06. unsere Rechner starten wollten, ging gar nichts mehr. Die Rechner starteten nicht, unsere IT wurde angerufen, der wollte erst die Rechner von zu Hause wieder hochfahren, sah dann, dass nichts mehr ging, fuhr dann zu uns in die Firma und rief uns kurze Zeit später an und sagte, dass wir gehackt worden sind. Alle 25 Server waren verschlüsselt, kein Rechner ging mehr und es war alles weg.
Und man fand ein Lösegeldschreiben, ist das richtig?
Genau. Ja. Also auf einem Server-Terminal war eine geöffnete Textdatei, wo genaue Anweisungen, runterladen Tor-Browser, um ins Darknet zu gehen, eine Internetseite, also im Darknet ein Link und auch eine ID, die unserer Firma zugeordnet war, um mit denen in Kontakt zu treten. Und wir haben gar nicht lange überlegt, was wir tun tatsächlich, sondern wir haben das für uns erstmal so grundsätzlich ausgeschlossen und sind dann auch relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir auch, egal was es ist, wollten uns einfach nicht erpressen lassen und sind gar nicht in Kontakt getreten, tatsächlich über diesen Weg.
Das finde ich eine mutige Geschichte. Aber was mich tatsächlich nochmal interessiert, ich meine, wenn man jetzt angerufen wird am Samstagmorgen, ganz ehrlich, denkt man nicht als erstes, das ist ein Scherz, du willst mich verhohlepiebeln gerade? Oder ist das wirklich schon so das Bewusstsein gewesen, dass ihr sagen konntet, stopp, wir wissen ungefähr, wir haben eine klare Vorstellung, was hier los ist?
Also es war so, dass man quasi 2 Sachen gemacht hat. Man hat weiter funktioniert, also wir haben weiter gefrühstückt, wir haben den Hund versorgt, das Kind versorgt, weil wir gedacht haben, das ist bestimmt ein langer Tag wird das. Wenn wir nicht frühstücken, dann haben wir keine Grundlage, um das alles zu überstehen. Wir haben auch eine Flasche Rum gleich mit eingepackt.
Ja, das fand ich am erstaunlichsten in Ihrem Buch, das habe ich mir auch ganz dick angemarkert, dass Sie sofort nach so einer Nachricht erstmal eine Flasche Rum mit in den Rucksack packen.
Also wir trinken sonst nicht viel, aber das musste irgendwie sein. Und wir wussten schon, als uns unser ITler anrief, dass das wirklich ein ganz, ganz, ganz heftiges Problem ist. Und das kursierte auch im Kopf die ganze Zeit. Was ist wohl passiert? Was haben wir wohl? Was haben wir nicht mehr? Wie sieht das wohl aus, wenn wir jetzt in die Firma kommen? Aber trotzdem haben wir dann erstmal die ganzen Sachen normal weitergemacht, weil wir gedacht haben, es nützt ja auch jetzt nichts, kopflos loszustürzen.
Richtig.
Weil das wird ja wahrscheinlich ein ganz langwieriges Problem sein und nichts, was man sofort lösen kann. Ja, und dann haben wir als erstes einen rumgetrunken und dann noch einen und dann haben wir uns das Problem angeguckt.
Finde ich sehr mutig. Also ja. Genau das ist nämlich der richtige Ansatz auch. Dieses Ruhe bewahren ist tatsächlich das. Ich glaube, dass es auch viel schwerfällt. Ne? Das ist es ist schon ein bisschen auch ein persönlicher Eingriff. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Mein Mann hat damit große Probleme. Also ich jetzt nicht, das ist ja nur ein Computer, aber.
Ja, ich leide da heute noch so ein bisschen drunter. Dieses Wissen darum, dass irgendjemand, den ich nicht kenne, bei uns im Computersystem so, ich sag mal, rummarschiert ist, das, macht mir irgendwie, ja, treibt mich so um. Also das beunruhigt mich irgendwie. Das finde ich so nachhaltig irgendwie befremdlich. Das hat mich irgendwie so ganz tief innen verletzt und getroffen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist.
Ja. Ja, ich glaube, das Gefühl kann jeder nachvollziehen, der einmal beklaut wurde. Ja, sag mal, wenn es nur ein Fotoapparat ist mit Urlaubsfotos, was dann entwendet wurde, wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Fotoapparat noch irgendwo existiert. Der ist nicht kaputt, der ist mir nicht runtergefallen, er ist noch da, aber ich komme nicht mehr dran. In ihrer Dimension 25 Server, NAS-Backups, alles Mögliche verschlüsselt. Das ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung. Man fragt sich natürlich, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Aber Sie haben sich die Erpressersumme überhaupt gar nicht angeschaut. Sie wissen nicht, wie hoch die Summe war. Sie haben für sich sofort entschieden, wir lassen uns nicht erpressen.
Ja, wir haben sofort gesagt, wir lassen uns nicht erpressen und wir gehen auch nicht auf die Homepage, wir gehen gar nicht ins Darknet, wir gucken uns das einfach gar nicht an, wir melden uns einfach nicht bei denen. Wir haben noch einen Geschäftsführer, der war sehr neugierig und der hätte das gerne gewusst und es gibt auch ganz viele, die hätten das gerne gewusst, wie hoch die Summe ist, aber wir wollten das nicht.
Noch nicht mal das ist bekannt tatsächlich bis heute.
Nein, bis heute nicht.
Völlig in Ordnung, finde ich super. Ziehe ich meinen Hut vor, ganz ehrlich, finde ich eine starke Sache, so konsequent auch die Entscheidung zu treffen und dann auch durchzuziehen. Ich kann mir gut vorstellen, das fällt vielen schwer. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt mittlerweile euch auch mit anderen über das Thema unterhalten. Wie reagieren die so?
Extreme Betroffenheit, erstaunende Gesichter. Also wir halten Vorträge inzwischen zu dem Thema. Das hat sich so rumgesprochen, ob wir da nicht mal was erzählen können. Das tun wir gerne. Und 1,5 Stunden gebannt, hören alle nur zu. Es gibt keine Zwischenfragen, es geht niemand raus, es ist niemand gelangweilt. Man fesselt die mit dem Thema so sehr, das ist total, total irre, das zu sehen und zu spüren. Also da das Interesse ist sehr, sehr groß daran tatsächlich da. Und die Leute sind alle betroffen.
Aber jeder fragt, warum habt ihr denn nicht geguckt, wie viel die haben wollten? Das wird, also ich glaube, alle anderen sind neugieriger als wir.
Ja, im Endeffekt ist das Ergebnis ja das Gleiche. Ne? Also IT ist Hops und auch wenn man sie wiederbekommt, man kann dem System kein Vertrauen mehr schenken. Das muss man ja ganz offen gestehen. Ja. Das heißt, das Ergebnis ist im Endeffekt das Gleiche. Man zahlt Geld, aber die IT muss trotzdem wiederhergestellt werden.
Ja.
Ja, genau. Und man muss dazu sagen, eine Lösegeldforderung heutzutage beinhaltet ca. 2,8% eines Jahresumsatzes von dem Unternehmen, was angegriffen wird. Das hört sich jetzt erstmal okay an, ja. Es ist aber eigentlich 7-mal so hoch. Das heißt, es kommen viel weitere Kosten, ne? Die Tage des Arbeitsausfalls, des Aufbaus der Systeme und allem drum und dran. Also die Kosten, die im Nachgang entstehen, sind vollkommen unkontrollierbar. Das muss man ganz einfach sagen.
Genau.
Sie haben vorhin was, jetzt sage ich noch Sie, wir sind ja schon längst beim Du. Ihr sagt es dann nach dieser Attacke, wir lassen uns nicht von russischen Hackern bestimmen, wir werden nicht Opfer, wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Das Ganze kann ich zitieren, weil ihr das auch in einem Buch mittlerweile veröffentlicht habt. Hackerangriff im Autohaus, die abenteuerliche Rettung unseres Unternehmens. Also wirklich eine sehr spannende Lektüre, wenn man das jetzt im Nachgang alles als positiv bewerten kann. Ja, ich meine, jetzt mal ist der Angriff ja schrecklich, aber wir sitzen hier, die Unternehmen existieren weiter. Ihr habt ein Buch geschrieben, ihr haltet Vorträge drüber. Das heißt, irgendein Nährwert ist ja letzten Endes doch noch entstanden aus der ganzen Sache. Finde ich auch sehr beeindruckend. Ihr wisst nicht, wie hoch die Summe war. Im Endeffekt habt ihr dann was entschlossen? Wir machen alles neu, wir machen alles selbst. Was heißt das?
Also an dem Wochenende noch nicht, das kam erst 2-3 Tage später, also so spontan sind wir dann auch nicht, aber wir haben erst noch geguckt, 2 Tage, was zu retten ist und dann haben wir gesagt, man hat keine Firma mehr, wenn man keine Daten mehr hat, wenn man keine Prozesse mehr hat, wenn man keine IT mehr hat, wenn man nichts mehr hat, auf was man sich stützen kann, alle Abläufe sind weg, weil alle Abläufe in so einem Autohaus ja von der IT gestützt sind, dann hat man quasi außer die Gebäude, die Menschen und die Autos, die vor der Tür stehen, nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, dann liquidieren wir einfach die alten Firmen. Wir hatten 7 getrennte GmbHs. Wir liquidieren alle 7 GmbHs und gründen 2 neue. Das kann man natürlich nicht so einfach machen, weil man muss ja das Finanzamt mit auf seine Seite holen. Die müssen ja diesen Schritt mitgehen, weil man ja keine Bilanzen mehr abgeben kann. Man kann keine Umsatzsteuer mehr melden. Man hat ja gar nichts mehr zu melden. Und dann sind wir in der ersten Woche gleich zum Finanzamt und haben unseren Plan den vorgetragen. Die haben ein bisschen Brainstorming gemacht und haben dann ganz analytisch und wirtschaftlich mit uns eine gute Lösung gefunden, wie wir da vorgehen, wie wir die Sachen bewerten, und sind gleich mitgegangen und haben gesagt, genau so machen wir das jetzt. Und dann haben wir es geschafft, bis zum 1.7., was ja in Deutschland eine große Leistung ist, zwei Unternehmen auf die Beine zu stellen, mit allem, mit Eigenkapital eingezahlt und eingetragen im Handelsregister, mit Gewerbeanmeldungen und roten Nummern bestellt. Und wir haben auch, ich glaube, 10 Leute bestimmt aus unserem Betrieb fast durchgearbeitet. Also wir haben Tag und Nacht immer nur, es kamen ja immer mehr Probleme auf, es wurden immer mehr Sachen, die man noch erledigen musste. Und die haben wir dann bis zum 1.7. so weit gewuppt, dass die Firmen standen, aber wir hatten ja immer noch keine IT.
Okay, ja klar, das ist ja, das finde ich eine sehr interessante Darstellung, die wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben, Björn. Tatsächlich Aktionen eines Geschäftsführers in dem Fall. Ihr seid ja Geschäftsführer oder Eigentümer des Autohauses, so rum, ne? Und tatsächlich diese Situation, genau, die haben wir gar nicht so beleuchtet. Ich finde das stark, dass das Finanzamt auch mitzieht und dann ganz klar sagt, okay, das ist logisch, was ihr erzählt, das passt, die Firmen zu liquidieren. Wir bauen das gesamte System mit euch neu auf. Wir unterstützen euch dabei, das neu aufzubauen. Das finde ich eine klasse Aktion. Wahnsinn. Wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert? Ich meine, für die ist ja auch alles neu gewesen. Für die war kein Stein mehr auf dem anderen vorher. Die wussten ja morgens nicht mehr, wenn sie zur Arbeit kommen, was heute vorkommt.
Also die Mitarbeiter, denen haben wir das Sonntagabend gleich gesagt, dass wir, wenn sie zur Arbeit kommen, die Rechner nicht anmachen. Und dann sind wir rumgegangen, haben denen die Situation erklärt, also einmal per WhatsApp und dann auch live, und haben gesagt, so, die Kunden sollen darunter nicht leiden. Wir werden ganz normal unseren Service weiter anbieten. Wie kriegen wir das hin? Und da ja gar keine Warenwirtschaft mehr da ist und gar keine Prozesse mehr da sind, hat sich dann jeder so ein bisschen selber so eine Nische gesucht. Der eine hat noch alte Auftragskarten von 1972 im Keller gefunden, die hat er ausgefüllt. Der nächste hat sich von zu Hause seinen Rechner mitgebracht auf Excel. Der nächste hat sich tausende Post-its an die Wand gehängt. Aber so ganz einfache Sachen wie, ich habe mir eine Reifen eingelagert, können Sie die mal schnell aus dem Lager holen, war nicht mehr, weil wir keine Lagerorte mehr hatten. Wir wussten auch nicht, wie viele Filter hatten wir. Und selbst wenn ich einen Filter gefunden habe und den wegnehme, konnte ich ja nirgendwo aufschreiben, dass ich ihn weggenommen habe. Und dann durfte quasi jeder Mitarbeiter für sich selber die beste Lösung suchen. Also der eine hat es dann beim Großhandel bestellt oder beim Hersteller bestellt oder bei Würth oder bei Roek & Pedersen, oder er hat im Lager gesucht, und es gab da keinen richtig, wie wir damit umgehen. Also das Wichtigste war, dass die Kunden weiter bedient wurden, dass die Autos weiter repariert wurden. Wir hatten, Michael hatte gleich so ein mobiles WLAN-Netz aufgebaut mit so LTE-Routern. Wir haben Handykarten gekauft, dann konnten wir wenigstens die Tester wieder ans Netz bringen, und alles andere haben wir fast ein halbes Jahr erstmal mit der Hand gemacht. Wir konnten auch keine betriebswirtschaftlichen Zahlen aufschreiben. Wir wussten gar nicht, ob wir jetzt ein gutes oder ein schlechtes Geschäft gemacht haben oder ob wir Geld verdient haben oder nicht, weil wir ja nirgendwo aufschreiben konnten, was sind unsere Kosten, was ist der Einkauf, was ist der Verkauf.
Ihr hattet aber auch keine Guideline für sowas. Das hört sich an, als wärt ihr trotzdem nach den zwei Gläsern rum. Total.
Ja, inzwischen war die Flasche schon leer.
Fokussiert an die Sache drangegangen. Ihr habt nach 4 Stunden habt ihr neue MS-365-Accounts angelegt, dass ihr wieder erreichbar wart. Am Montag direkt die LTE-Router installiert. Das heißt, ihr hattet einen unglaublich klaren Kopf, obwohl man doch in dem Augenblick vor dem absoluten Chaos steht. Also das finde ich einfach Wahnsinn, wie ihr da funktioniert. Oder war noch jemand dabei, der wirklich so etwas schon öfters betroffen hat und jemanden an die Hand genommen hat? Oder habt ihr euch das wirklich selbst erarbeitet im Team?
Also wir vier an dem Wochenende. Und ja, irgendwie hat das gut funktioniert. Jeder hat so seine Aufgaben wahrgenommen. Jeder hatte sein Handy in der Hand, hat da versucht, Informationen zusammenzutragen. Bei der Gelegenheit sind wir so ganz oldschool auch rangegangen und gesagt, wir müssen erstmal eine Anzeige erstatten bei der Polizei. Also wir haben 110 angerufen tatsächlich, weil wir gesagt haben, das muss irgendwie mal aktenkundig gemacht werden, der Vorfall. Die haben auch super gut reagiert, aber jeder hat so seine Bekannten aus seinem Adressbuch vom Telefon. Wir hatten ja auch sowas nicht mehr durch Wegfall unseres E-Mail-Servers, dem Exchange-Server, den wir selber gehostet hatten, der auch verschlüsselt war, war ja das alles abhanden gekommen im ersten Moment. Wir lebten jetzt nur von diesen gecachten, lokal gecachten Informationen auf unseren Handys und haben einfach bekannte Freunde über Dritte versucht, irgendwie Telefonverbindung herzustellen, am Wochenende rauszufinden, wen man noch kontaktieren kann bei der Bank. Da finden Sie mal einen am Wochenende, der Kontensperr zum Beispiel. Oder wir hatten dann auch eine andere IT-Firma aus dem Norden hier oben, aus Husum, um Hilfe gebeten, einfach um unserem ITler so ein bisschen zur Seite zu stehen, damit der sich auch besser austauschen kann. Aber wir waren, ja, im Prinzip waren wir erstaunlich ruhig und fokussiert und haben alles aufgeschrieben und so in Post-it-Form auf Flipcharts, einfach Informationen, die auftauchten, die für uns verwertbar waren, haben wir niedergeschrieben, sodass nichts verloren geht von diesen Ideen, von den Fragen, die einem so auffallen, wenn man mit Leuten telefoniert und was noch so zu tun ist und so. Da liefen wir tatsächlich so ein bisschen ferngesteuert, aber es hat hervorragend funktioniert.
Wir haben auch festgestellt, man kann einem gar nicht helfen. Also es kann niemand uns helfen, weil ja keiner weiß, wie unsere Firma funktioniert. Wir haben uns auch dann beraten lassen über IT-Sicherheit, aber das war alles nicht passend für uns, weil wir wollen ja als Firma funktionieren. Wir wollen Autos verkaufen, wir wollen Autos reparieren. Und die IT soll uns ja nur dabei helfen. Und das ist ja nicht der Haupt, das Wichtigste. Also wir wollen ja nicht nur, dass die IT funktioniert. Und ich glaube, so eine Firma kann man nur selber denken, wie man das haben möchte und wie man das machen möchte. Also wir waren nur unser ITler, unser Geschäftsführer und wir vier. Und wir haben das dann alles auf die Beine gestellt.
Ja, das, was du gerade sagst, ist tatsächlich ein Punkt, den ich immer wieder feststelle aus meiner Vergangenheit. Jede Firma ist irgendwie ein kleines bisschen einzigartig, ne? Auch wenn man jetzt an den Hersteller gebunden ist, an einen bestimmten, 90% der Firmen arbeiten identisch, aber die letzten 10%, die sind definitiv einzigartig. Ich habe da auch ganz seltsame Konstellationen schon gesehen und tatsächlich, das kann einem auch wirklich keiner abnehmen. Das Wissen muss man selbst mitbringen oder Leute kennen, die es haben, mit denen man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und was wir tatsächlich auf dem Markt feststellen, ist, es gibt viele Produkte, aber es gibt unheimlich wenig Lösungen. Also ich persönlich bin ein Freund, ich setze mich für Lösungsszenarien ein und erschreckenderweise stellen wir auch immer wieder fest bei unseren Aktionen, die Lösungen, die man hat, die haben nicht unbedingt was mit Produktkaufen zu tun, sondern die Lösungen, die entstehen im Kopf bei der Problemfindung. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade schilderst, dass man eben die Punkte erstmal aufschreibt, irgendwo anfängt zu sammeln, egal wo und wenn es auf der Tapete an der Wand ist, aber dass man daraus eben ableiten kann, okay, wie sehen die nächsten Schritte aus, wie sehen die Lösungsschritte aus?
Was wir gemacht haben, war es immer wieder zu revidieren. Das, was du gerade gesagt hast, man schreibt sich's auf, wir haben uns immer wieder getroffen, wir haben die IT-affinsten Mitarbeiter genommen und die haben dann alle Rechner platt gemacht und neu aufgesetzt und die haben uns auch ein bisschen geholfen, so damit man ein bisschen mehr Menschen hat, die das tun. Und wir haben uns immer wieder getroffen, haben immer wieder gesagt, wie sieht die Situation aus, wie bewerten wir die, was machen wir? Und dann haben wir einen Plan geschmiedet und nach 3 Stunden uns wieder getroffen und den immer bewertet und auch immer wieder verworfen, wenn er nicht gut war. Und ganz schnelle Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, ich habe noch nie so schnell einen Namen für eine neue Firma, also wir haben die alten Firmen umgenannt. Das war innerhalb von einer Minute haben wir einen Namen, sonst würde man sich ja ewig darauf rumdenken, wie soll denn nun die Firma heißen? Und es waren alle Entscheidungen, die wir getroffen hatten, wirklich im Sekundentakt, weil man musste das jetzt entscheiden, weil man wusste, danach muss man noch 10 andere Fragen beantworten. Und im Nachhinein muss ich sagen, man braucht gar nicht so lange, um eine Entscheidung zu treffen, weil bis jetzt haben wir keine Entscheidung bereut. Also man kann sie einfach aus dem Bauch heraus treffen, weil man im Thema drinsteckt, weil man einfach es weiß. Es ist ja unsere eigene Firma und wir wissen ja, wie es funktionieren soll. Und da kann man eigentlich mitnehmen, mach dir nicht so viel Kopf, sondern entscheide einfach sofort, weil das wird die richtige Entscheidung sein und revidier immer wieder das, was du gemacht hast und dann guck immer, was machen wir jetzt? Laufen wir noch in die richtige Richtung oder schmeißen wir das einfach über Bord? Also wir haben so Sachen gemacht, wie wir tippen die Buchhaltung mal auf nach Kontoauszügen, nach 7000 Kontodatensätzen haben wir gesagt, das ist alles Müll, damit können wir gar nichts anfangen, alles wieder löschen, zack, eine andere Idee. Das hat uns eigentlich weitergebracht, dass wir immer wieder geguckt haben, ist das eigentlich richtig, was wir machen und sonst haben wir es einfach über den Haufen geworfen.
Ich finde, das zeigt aber auch, dass das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Davon lebt eigentlich agile Prozessentwicklung. Das ist der Sinn einer Agilität im Unternehmen. Kurze Entscheidungen zu treffen, sogenannte Sprints, diese Entscheidung zu bewerten und unter anderem auch nach der Vordeck-Methode zu sagen, okay, ist das jetzt gerade die richtige Entscheidung oder spricht etwas ganz klar dagegen? Und wenn die richtige Entscheidung jetzt gerade passt, dann fahren wir sie erstmal bis zur nächsten Revision. Und irgendwann kann es sein, dass sie halt nicht passt. Dann wird sie eben nochmal gemacht. Dann wird sie nochmal bewertet. Das sind Sachen, die ich aus der Agilität tatsächlich kenne, die ich sehr imponierend finde, weil das ungewöhnlich ist für ein Autohaus, sage ich ganz offen, so zu entscheiden, weil das eigentlich nicht in die normalen Prozesse hineinpasst, sondern das hier etwas Besonderes ist. Das muss man ganz offen gestehen. Was mich tatsächlich interessieren würde, wie reagieren heute die Mitarbeiter rückblickend? Hat das eine starke Bindung bewirkt? Also ich würde sagen pauschal ja, das klingt für mich so danach. Und wie hat der Hersteller darauf reagiert? Das sind so die zwei Fragen, die mich so brennend interessieren.
Also die erste Frage, die uns immer gestellt wird, wenn wir das erzählen, haben denn welche gekündigt, weil sie Angst haben, dass sie das sinkende Schiff schnell verlassen sollen? Also es hat das erste Jahr gar keiner gekündigt, niemand. Die Mitarbeiter haben alle mega mitgeholfen, denen war allen bewusst, wir kämpfen hier um unsere Firma und wir retten hier unsere Firma, egal, der eine mehr, der andere weniger. Also einige haben es ja ganz, ganz hart gemerkt, die Buchhaltung zum Beispiel, bei so einem Aufbereiter ist das jetzt weniger angekommen. Die sind alle ganz stolz, dass wir das zusammen geschafft haben, weil das wirklich eine Teamleistung von der ganzen Firma war. Muss ich was zu den Herstellern sagen?
Okay, also tatsächlich, genau, tatsächlich ist nämlich mein Ansatz, das, was wir grundsätzlich kennen, damit möchte ich jetzt niemanden persönlich nennen, ich nenne auch keinen Namen, weil das tatsächlich global zu sehen ist, die Hersteller sind da sehr zwiegespalten, was das Thema angeht, gerade wenn man ein herstellergebundenes Autohaus führt, der Hersteller sagt ganz klar eben, die Verantwortung liegt dem Autohaus-Geschäftsführer, dafür ist es eine eigene Firma, wir ziehen uns raus. Allerdings, liebes Autohaus, du hast dafür Sorge zu tragen, dass deine IT sicher ist. Da gibt es durchaus ein paar diskussionswürdige Punkte, das ist allen völlig klar. Aber ich finde es auf jeden Fall nach wie vor toll, wenn eine Firma so Bestand hat, auch darüber hinaus. Was mich tatsächlich im Nachgang bewegt, ist, bei so einem Angriff in so einer Dimension neige ich persönlich dazu, das System selbst in Frage zu stellen. Also ganz offen, wir arbeiten ja mit Windows- und Linux-Systemen sehr, sehr viel. Und es klingt vielleicht etwas phrasenartig, wenn ich sage, dass Windows mehr Sicherheitslücken hat. Das hat es wahrscheinlich, nicht wenige Leute würden mir widersprechen. Aber tatsächlich neige ich dazu, Windows eher kritisch zu betrachten. Ich selbst bin zertifiziert unter Windows, habe meine Microsoft-Zertifikate und merke aber doch, dieses monolithische System, dieser ein Kernsystem. Linux ist ja im Gegensatz extrem modular aufgebaut. Das macht Windows einfach so anfällig, weil eine Lücke reicht, um das System zu kompromittieren. Und jetzt muss man zwangsläufig ja Windows weiter bedienen und nutzen. Und das, muss ich gestehen, bringt mich zum Denken.
Ja, wir kommen ja gar nicht weg, weil viele Dinge sind einfach plattformabhängig, sodass wir von der Windows-Welt uns nicht lösen können. Also das bedingt die Software, mit der wir arbeiten müssen. Das stimmt, aber das sagtest du ja gerade schon. Was wir gemacht haben im Vergleich zu vorher, ist, dass wir das eigene Netz stark segmentiert haben, dass wir nicht mehr ein monolithisches eigenes Outdoor-System haben, wo alles drin stattgefunden hat, Telefonie, Alarmanlagen, operative Systeme, Backup-Systeme, das lag früher alles in einem großen Netzwerk. Und die Netzübergänge, das haben wir jetzt alles sortiert und aufgeräumt, sodass wir operativ von den nicht operativen Systemen getrennt haben, dass Telefonie und Alarmanlagenzugänge, also die Fernwartung, Aufschaltung auf Leitstellen und sowas, dass das nicht mehr im operativen System, sondern in eigenen Netzen dann stattfindet für sich. Und die Standorte untereinander, die vorher völlig offen waren im Handling untereinander, die haben wir jetzt über Firewall zweistufig abgesichert untereinander, sodass wir da auch das nochmal untereinander getrennt haben. Also es ist ein administrativ ein größerer Aufwand jetzt geworden für uns. Aber wir haben so ein paar Riegel eingeschoben, dass man nicht so, wenn man erstmal den Schritt durch die Tür geschafft hat, dass man dann in der großen Halle steht, wo man sich einfach nur bedienen kann. Und ja, das ist so der Weg, den wir jetzt so geschritten haben. Und wir haben auch restriktive Maßnahmen, was Ports angeht. Also vorher konnte man überall an jeden Rechner mit USB-Sticks ran. Wir haben alle E-Mail-Anhänger angenommen, bedingungslos. Das ist alles unterbunden.
Ich meine, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, ne?
Ja, genau, das haben wir dann gleich gesagt, das machen wir zu. Wir erlauben nur noch gezielt Geräte, die einfach zwingend angeschlossen werden müssen zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber ansonsten haben wir da einfach mehr Sicherheit ja, ins System bekommen. Gleichwohl immer noch ja, der Verdachtsfall der Übergänge über die Alarmanlage, die eben sich im Netz gefunden hatten. Also das quasi über diesen Weg da das Einfallstor war. Das lag gar nicht an Windows und irgendwelchen Sicherheitslücken oder in Java, nicht vorhandene Java-Updates oder sowas, sondern da waren wir immer gut drin in Update-Management. Das sind wir nach wie vor, das waren wir vorher aber auch sehr gut, sondern wir haben die Alarmanlage in einem unserer Filialen im Verdacht gehabt oder auch bestätigt nachher, dass da über einen Hardware-Chip, das war die Anlage, die von innen immer versucht hat, russische IP-Adressen anzupingen, nachdem wir alle anderen Geräte vom Netz hatten.
Das hatte ich das auch so wahrgenommen.
Das war schon sehr verdächtig ja. Und auffällig. Das haben wir der Forensik beim Landeskriminalamt, die haben es weitergereicht ans BKA, zur Verfügung gestellt. Aber so richtig rausgekommen, schlussendlich ist da auch nichts. Aber ich glaube, da sind die auch, ich will nicht zu nahe treten, aber ich glaube, zu schwach aufgestellt, um tatsächlich in diese Tiefe einzudringen. Dann.
Also wir hatten tatsächlich vermutet eine Supply-Chain-Attacke. Ich weiß nicht, ob das was sagt, ob das bekannt ist. Meine Vermutung war ganz speziell jetzt in dem Sinne, wenn ihr irgendwo was einkauft und ihr nehmt euren Namen als Einkäufer und sagt, ich trete mit diesem Namen auf und ihr führt den Hersteller ja im Namen. Meine Vermutung ist, dass die nicht euch angreifen wollten. Das war jetzt so eine Vermutung, die wir, glaube ich, mal im Podcast sogar hatten, Björn. Ich bin mir nicht ganz sicher, in einem unserer ersten Podcasts mit, sondern den Hersteller eigentlich angreifen wollten und dachten, sie erwischen den Hersteller über euer Haus und pflanzen einen Chip ein, wenn ihr Ware aus ferneren Ländern bestellt. Das passiert tatsächlich. Also Supply Chain-Angriffe sind bekanntes Szenario, ja. Sind allerdings von langer Hand vorbereitet. Und auch ich kenne mehrere Hersteller, bei denen es versucht wurde, wo dann eben andere die Kollateralschäden waren tatsächlich. Ja. Und das war so mein Verdacht, als ich das gelesen hatte, wie die da eingebrochen sind. Ob das eventuell so ein Szenario sein kann, lässt sich im Nachgang schwer nachvollziehen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Jetzt ist natürlich Blackbuster bekannt dafür, dass sie quasi Credentials auf dem Schwarzmarkt aufkaufen und quasi damit arbeiten. Das heißt, auch über solche Szenarien wäre es möglich, eventuell was zu machen oder über vielleicht sogar von extern in die Alarmanlagen zum Beispiel einzutreten. Sie versenden aber auch immer noch ganz normale Makroviren, also quasi Excel-Dokumente, die dann über Quackbot oder ähnliche Tricks PowerShell-Kommandos nachladen. Dazu brauchen sie natürlich Adminrechte auf dem System, auf dem sie sind. Also man kann da, glaube ich, viel spekulieren, über welchen Weg es letzten Endes passiert ist. Ihr habt aber was ganz Wichtiges angesprochen gerade, wie es war und wie es jetzt ist. Wir testen ja auch viele kleine und mittelständische Unternehmen und wir treffen ganz, ganz oft auf gewachsene, große Netzwerke, wie man so sagt, großes Hab-mich-lieb-Netzwerk. Ja, genau. Da wird immer wieder noch ein Switch mit dran gehäkelt, weil auf einmal wurde es einfach größer. Man hat noch 5 Mitarbeiter, 5 PCs, 5 Drucker. Das ist natürlich für Angreifer freies Feld, genauso wie Fehlkonfigurationen im Active Directory, die dort auftreten, Kerberos-Attacken, irgendwelche Administrator-Passwörter, die durchs Netzwerk schwirren, ohne dass es überhaupt jemand weiß. Das sind so die klassischen Angriffsschemitas, an denen ihr jetzt arbeitet oder gearbeitet habt, um die zu unterbinden. Und da möchte ich euch erstmal nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Ich habe mit mehreren Häusern schon zu tun gehabt, die verschlüsselt wurden, aber die meisten sprachen nicht so offen drüber. Und das ist das, was wir aber brauchen. Wir brauchen diese Offenheit. Ihr müsst eure Fehler kommunizieren an die anderen. Das habt ihr getan. Du hast ein super Buch geschrieben, Anja. Und ihr sprecht darüber. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema öffentlich machen. An dem allen, was ihr gerade sagtet, hatte ich mal diesen IT-Notfallplan im Kopf, ne, über den ich mit meinen Endkunden oft spreche. Aber normalerweise muss der ja so dezidiert sein, dass man dieses Endszenario, wen soll ich anrufen, wo sind meine Kontakte, wenn die alle weg sind, ja, habe ich vielleicht noch ein Buch, wo meine Kontakte drin sind, meine Geschäftskontakte, was ist mit der Buchhaltung, was ist mit der Planung, wie können wir eine Werkstattplanung laufen lassen, wenn wir keine Planersysteme mehr haben, all diese ganzen Fragen, die muss man ja eigentlich durchgehen, also ich finde diesen Weg, den ihr da durchgangen seid, über was für einen Zeitraum sprechen wir denn da, bis die Firma wieder hundertprozentig so war? Ihr hattet zwar MS-365-Konten nach 4 Stunden, aber wann war der Punkt erreicht, wo ihr sagtet, jetzt sind wir wieder Herr der Lage?
Also bei unserem Hersteller BMW ging es relativ schnell, weil das war Linux, ne?
Ja.
Das war Linux. Das ging relativ schnell, aber die anderen Hersteller, Fiat oder Alpha Jeep, Iveco, das dauerte sehr, sehr lange. Wir hatten bis von Juni bis Anfang Dezember keine Buchhaltung, gar nichts, keine einzige. Dann kriegten wir die Buchhaltung, dann haben wir festgestellt, dass es falsch aufgesetzt war. Da waren auf einmal Nummernkreise doppelt und Rechnungsnummern gleich. Da mussten wir jetzt wieder löschen und haben dann Ende Januar 23 das erste Mal wieder einen Beleg in die Buchhaltung eingebucht und konnten das dann auch mit dem Kontoauszug abgleichen. Und bis dahin hatten wir überhaupt gar keinen Überblick, ob Kunden bezahlt haben, ob Kunden eine Rechnung bekommen haben, ob Aufträge abgerechnet worden sind. Also es war einfach wie blind gearbeitet. Also ich habe mir gesagt, mich fragen auch ganz viele, wie hast du das gemacht? Ich habe mir gesagt, wir machen das schon fast 100 Jahre. Also die alte Firma wäre irgendwann 100 Jahre alt geworden in den nächsten Jahren. Wir können das alles, wir wissen, wie wir das machen und wir machen das jetzt einfach quasi ohne hinzugucken. Und die Programme für die Warenwirtschaft kamen dann danach. Im Moment sind wir gerade dabei, das Dokumentenmanagement wieder aufzusetzen. Das läuft jetzt, wird jetzt eingeteilt. Und was wir noch nicht haben, sind Auswerteprogramme. Also wir stellen jetzt gerade die BWAs auf. Die konnten wir vorher auch noch nicht aufstellen. Also ich würde sagen, ein Jahr, damit so das Grobe wieder läuft. Und jetzt kommt so die Feinplanung. Mhm. Er will auch schon wissen, was er verdient.
Muss er ja gar nicht. Ihr wolltet ja auch nicht ins Darknet gucken, was die Erpresser verdienen wollten. Ja. Aber nein, das ist schon, also ernst, Butter bei die Fische, das ist schon eine harte Nuss. Also wie gesagt, ich finde das wahnsinnig inspirierend auch, was ihr da so erzählt und den Mut, den ihr da aufbringt. Gerade, wir haben ja momentan eine große Diskrepanz über Leute mit IT-Know-how und den Rest der Welt. Und gerade wenn man es nicht so tief im Detail drin steckt und Systeme beherrscht, trotzdem diese Entscheidungen auch so zu treffen, dass man eben sagt, nein, aber es ist meine Welt, es ist meine Umgebung und es sind die Mitarbeiter, um die ich mich kümmere, hier habe ich die Verantwortung, das habt ihr gemacht und das ist, finde ich, eine ganz, ganz starke Nummer. Das, was du ansprichst mit der Netzwerksegmentierung, das ist tatsächlich in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre mal bekannt geworden als hier Riecho-Konzept. Gibt es ganz wenig Dokumentation zu, tatsächlich. Heute reden alle von Zero Trust, was teilweise fast nicht vollwertig umsetzbar ist, weil null Vertrauen geht nicht. Das merken wir an eurer Kommunikation am besten. Das Vertrauen alleine schon zu den Mitarbeitern muss da sein, sonst funktioniert das einfach nicht, was man hier macht. Das Vertrauen zu den Kunden bis zu einem gewissen Grad muss natürlich auch da sein, ist völlig klar, dass man sich darauf verlässt. Lieber Kunde, wir machen hier vertrauensvoll jetzt. Du weißt, wir haben ein ernsthaftes Desaster. Ich finde das eine ganz, ganz starke Nummer und ganz ehrlich, ich gönne das niemanden. Ne? Also, aber es ist eine Chance und das habt ihr gezeigt. Das finde ich toll.
Jetzt hattet ihr sehr viel Unterstützung auf verschiedenen Seiten. Gab es auch Stellen, die sich euch quergestellt haben? Der Marco ist zum Beispiel ein großer Verfechter vom Datenschutz. Wie hat sich denn das Thema mit dem Datenschutz so ausgespielt? Da gibt es den Artikel 33 DSGVO. Waren die auch so kulant wie das Finanzamt?
Also ich sag mal so, ich weiß jetzt, warum Leute Amok laufen. Also Wir haben ja versucht, diese Anzeige auszufüllen und dann steht da drin als erstes, wie viele Daten sind abhandengekommen und welche Daten. Und da wir ja gar nicht wussten, ob überhaupt Daten abhandengekommen sind, konnten wir das ja nicht ausfüllen. Also haben wir das innerhalb von 72 Stunden hingeschickt, so gut wir das konnten. Haben wir geschrieben, wir sind gehackt worden, verschlüsselt worden und wir wissen nicht, ob Daten abhandengekommen sind. Dann kam 3 Monate gar nichts und dann kam eine böse Aufforderung, dass wir bitte das sofort richtig ausfüllen sollten. Und dann ging das immer hin und her. Also wir mussten innerhalb von ganz kurzer Zeit antworten, hatten eine ganz kurze Frist und Monate später kam die Antwort. Und die wurde dann immer bösartiger und drohte dann mit Strafen und all sowas. Wir haben aber nie jemanden erreicht. Wir haben immer versucht anzurufen und die angeschrieben, können wir nicht mal einen Termin bei ihnen haben, können wir nicht mal vorbeikommen, können wir das nicht mal erklären. Unser Fall passt nicht in ihr Formular. Dann haben wir uns irgendwann einen Fachanwalt genommen. Dann wollten sie die Kripo-Unterlagen haben, der Datenschutz, weil sie uns dann nicht mehr geglaubt haben, dass das so ist. Dann wollten sie die Seriennummer der Alarmanlage haben, wo wir die Kabel her haben, wer denn die Kabel da eingebaut hat und welche Elektriker das waren. Das waren so Fragen, da dachte ich, ihr habt die Situation gar nicht verstanden. Plötzlich hatte die Kripo angerufen und hat gesagt, da sind Daten aufgetaucht bei der Leak-Seite von Basta. Da waren wir erstmal erschrocken und dachten, oh Gott, aber es waren gar nicht unsere Daten. Also das waren irgendwelche, ich glaube aus Chemnitz von irgendeinem Fliesenleger. Also es hatte mit unserer Firma gar nichts zu tun. Das wollte ich ja bei der Datenschutzbehörde nicht sagen, weil das hätten die niemals verstanden, dass das nicht unsere Daten waren. Also und irgendwann wurde dann das Verfahren eingestellt, aber das hat, ich glaube, fast anderthalb Jahre gedauert, bis die Datenschutzbehörde das eingestellt hat. Und dabei war eigentlich gar nichts los, weil es sind ja gar keine Daten abhanden gekommen.
Das ist tatsächlich, muss man fair sein heutzutage, man weiß es nicht. Also so fair muss man sein. Ne? Ja. Ihr habt wahrscheinlich bis heute keinen Beleg dafür, aber auch keinen dagegen.
Ja.
Man darf jetzt auch nicht vergessen, das, was wir mittlerweile machen, also unsere Welt entwickelt sich momentan rasant Richtung KI, so nenne ich es mal. Ich mag dieses Buzzword nicht, weil KI sind nur selbstlernende Algorithmen. Das ist keine künstliche Intelligenz. Dazu müsste man das Wort Intelligenz erstmal definieren. Das, was wir mittlerweile machen, das Auswerten von Datenmassen und Datenmengen, das können Angreifer auch. Schlichtweg, wir persönlich gehen davon aus, Björn und ich, dass auch Angreifer sich bis zu einem gewissen Grad zusammenschalten, zusammenschließen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund nach dem Prinzip. Und wir gehen davon aus, dass die in Massen auch Daten, erbeutete Daten, als Pool aufbewahren, verkaufen, auswerten, was auch immer. Solange wie es keinen Beleg dafür gibt oder dagegen gibt, dass bei euch Daten entwendet wurden, solange kann man das Thema auch wirklich einfach offen lassen. Ist so. Was soll man denn anders tun? Ihr habt ja alles nach eurem Menschenmöglichen getan. Was wir aber definitiv merken, dass wir nach wie vor in Deutschland ein echtes dritte Weltland sind, wenn es um moderne IT geht. Wenn man sieht, dass die Prozesse des ULD in Kiel ist ja für euch zuständig, dass die schlichtweg dazu passen. Dass die, das ULD, ich habe selbst schon Erfahrung mit denen gesammelt, das ist einfach fürchterlich. Ich hatte sogar vor einiger Zeit, das ist gar nicht so lange her, Björn, das BSI, das CERT mal angeschrieben zu einem Thema. Da wurde auch ganz seltsam darauf reagiert. Also es passt einfach nichts, wenn man eine vernünftige Meldung hat. Und wenn man nichts Konkretes vortragen kann, wie in eurem Fall. Ihr wüsst ja nicht, ob Daten abgeflossen sind. Das ist einfach so bodenlos. Also die Hilfe, die man bekommt, ist einfach nichts wert. Danke.
Das stimmt.
Die Erfahrung haben wir leider auch machen müssen. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und das Witzige ist, im Datenschutzgesetz ist ganz klar, man ist verpflichtet zu kommunizieren, falls Daten abhandengekommen sind. Naja, man kann ganz offen sagen, das habt ihr gemacht. Das Beste, was geht. Ihr seid vollständig in die Öffentlichkeit gegangen. Also letztendlich ist das der richtige Weg. Aber viele versuchen, so einen Teppich zu kehren. Und eben auch zu verschleiern. Und auch immer wieder, wir stellen immer wieder fest, wie unterschiedlich die Sichtweise ist, wenn man als Anwalt darüber schaut, mit den Gesetzgebungsverfahren, mit denen man sich beschäftigen muss, die man verteidigen muss. Das ist nicht verkehrt, das ist völlig in Ordnung. Und wenn wir als Praktiker darüber kommen, mit einer ganz anderen Sichtweise, auf die wir auf die Sachen draufschauen. Björn, wir hatten das Szenario mal mit dem Scope, ne? Zum Beispiel, ganz kurz zur Erklärung, man hat einen Security-Test, wenn man einen Test macht, da geht man zum Geschäftsführer, sagt, hör zu, wir wollen einen Test machen. Der Geschäftsführer sagt, ja, ist in Ordnung, kriegst den Auftrag, mach mal. Und dann steckt man den Scope ab. Dann sagt man, von da betestest du. Und damit bescheinigst du mir hinterher, dieser Bereich ist sicher. Und was sage ich immer zu den Leuten? Ein Angreifer kennt keinen Scope, das interessiert ihn nicht. Wenn der einen angreifen kann, dann macht er es. Er überschreitet einfach jede Grenze, die er überschreiten kann. Und das ist einfach dieser Unterschied, wenn wir uns in der digitalen Welt bewegen. Wir können alles abstecken bis zum Geht nicht mehr. Wenn wir uns in einer zivilisierten Welt bewegen, dann können wir das. Aber diese Leute gehen außerhalb dieser Grenzen teilweise vor. Oder nicht nur teilweise, sondern die gehen außerhalb dieser Grenzen vor. Und das ist eigentlich das Erschreckende dabei, was einen immer wieder zur Verzweiflung bringt bei den Leuten, Björn, die du auch kennengelernt hast, die es dann wirklich betrifft, ne?
Ja, und wir sind vorhin davon abgekommen, vor einer halben Stunde, dieses Gefühl, du hattest das angesprochen, Michael, dieses Gefühl, was man hat, da ist jemand schon seit Wochen oder Monaten vielleicht in unserem Netzwerk und man weiß das gar nicht. Ich mache das oft mit den Leuten, die wir getestet haben. Ich mache hinterher Mitarbeiterschulungen mit denen und zeige so ein bisschen Hacking-Szenarien, wie wir gearbeitet haben. Und dann sage ich, eigentlich kenne ich Sie alle hier vor mir ziemlich gut. Eigentlich können wir uns alle duzen. Wir sind nämlich eigentlich ziemlich gut befreundet, weil ich war auf euren Festplatten, war auf euren User-Laufwerken. Ich weiß genau, welche Daten da rumliegen und ist ein ziemlich blödes Gefühl, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, da ist jemand, der erzählt euch das nicht und ist kein Pentester, sondern das ist jemand, der irgendwo in Richtung Russland, China, Nordkorea, Iran oder sonst wo sitzt. Dass das, glaube ich, ein ziemlich ekliges Gefühl ist. Und deswegen finde ich euren Schritt so gut, zu sagen, wir löschen alles. Ihr habt in einer Woche, glaube ich, alle Rechner platt gemacht. Ja. Und irgendwann, ich glaube, euer IT-Leiter hat sich ein bisschen gesträubt, den letzten Server platt zu machen. Aber das war dann, wie habt ihr es ausgedrückt? Das fand ich so, Die Formatierung des letzten Servers als Symbol des Neustarts, der Inbegriff von Zukunft und einem Neuanfang. So beschreibt ihr es in eurem Buch.
Genau. Das finde ich toll.
Ja, das sind auch sehr treffende Worte, ja. Da hat er lange dran festgehalten, tatsächlich. Das war ihm so ein Bedürfnis, doch nochmal eventuell hier und da nochmal irgendwas zu entschlüsseln oder noch Daten irgendwie wiederherstellen zu können. Und ja, das, er konnte sich schwer trennen, aber dann. Das war befreiend in der Situation, ja.
Und ich hatte das Alte schon lange abgehakt. Ich hatte schon gar nicht mehr, das war schon für mich ad acta.
Das heißt, die Hardware war nach wie vor vorhanden. Ihr konntet die Geräte alle weiter nutzen. Ihr müsstet nur alles neu aufsetzen, alle Lizenzen neu kaufen und so weiter. Obwohl ihr ja eigentlich alle Lizenzen hattet, ne?
Nein, die hat man dann nicht mehr. Die darf man dann nochmal kaufen. Man darf alle Programme nochmal kaufen, man darf alles nochmal kaufen. Es gab auch in der Zeit gar keine Hardware. Das war dieser Chipmangel. Man hätte gar nichts kaufen können.
Stimmt.
Ja, man hätte nicht mal einen Laptop kriegte man. Man kriegte gar nichts. Ja,
was das angeht, war das ein ganz blödes Jahr. Also wir hätten, selbst wenn wir gewollt hätten, gar nicht irgendwie Hardware beschaffen können in dem Umfang, wo wir es gebraucht hätten. Und wir haben ja ganz Wahnsinn. Am Anfang das erste Netzwerk, was wir tatsächlich aufgebaut haben, war ein geliehener, abgelegter Server von einem anderen IT-Unternehmen, die das noch im Keller liegen hatten. Und mit dem haben wir dann erstmal überhaupt die Clients miteinander wieder laufen lassen können, der diente halt als Domain-Controller und danach konnten die auch wieder drucken. Also das war so das Erste und ihre E-Mails eben bearbeiten, das war uns ganz wichtig. Deswegen haben wir das Samstag auch direkt losgetreten, die E-Mail-Adressen umzuziehen, damit die zumindest nicht ins Leere laufen, weil auf der anderen Seite war ja nichts mehr. Ja, und dann zog sich das so hin und das dauert halt, bis man das alles wieder so vernünftig auf die Füße stellt, damit es dann am Ende auch ein brauchbares System wird, nicht?
Ich möchte euch meinen höchsten Respekt aussprechen, wenn ich das alles höre. Ihr merkt, wir schmunzeln viel drüber, über bestimmte Situationen. Das tut hinterher auch gut. Aber wenn man sich das vorstellt, was ihr durchgemacht habt und dass ihr jetzt hier steht und ja mit dem Buch tatsächlich noch obendrauf auf Reisen gehen könnt, ihr helft so vielen anderen. Das muss ich echt sagen. Ihr helft so vielen anderen, auch an reiner Motivation. Das ist eine ganz große Leistung zu mehr IT-Sicherheit, IT-Verständnis, die ihr liefert, indem ihr einfach mal sagt, bei uns auf der Seite sah das so aus. Und also ich finde es wirklich ganz großartig, Marco.
Ja, absolut. Das ist genau das Szenario, was ihr schildert, ist tatsächlich, es betrifft so viele Leute. Ne? Man hat eine gewachsene Struktur, fast 100-jähriges Bestehen einer Firma. Gut, 100 Jahre gibt es die IT noch nicht, aber die Prozesse sind natürlich schon älter und eingeschliffen und das funktioniert und es läuft alles. Und auf einmal kommt so ein Paukenschlag, zieht einem die Füße in den Boden weg und man muss alles neu aufbauen. Also das ist eine ganz starke Pionierarbeit, die ihr da geleistet habt. Also ich ziehe meinen Hut nach wie vor vor euch, dass ihr das so gemacht habt. Das macht euch absolut sympathisch, wirklich. auch dieser Kampfgeist, dann sich auch hinzustellen und zu sagen, nein, wir gehen nicht auf, wir machen weiter. Ich finde, da können sich viele Mitbürger eine Scheibe von abschneiden. Absolut. Ich finde, ihr solltet noch weit mehr das kommunizieren und jedem, wo ihr hinkommt, das auch wirklich erzählen. Du hattest vorher, Anja, auch einen kleinen Punkt gesagt. Angriffe ist auch, also Cyber-Thema ist auch eine Geschäftsführerhaftung. Ich glaube, mittlerweile, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist das nicht auch Privathaftung aktuell jetzt neuerdings? Oder wie habt ihr das mittlerweile erlebt?
Also der Kripo-Beamte hat gesagt, dass es in Deutschland ganz wichtig ist, welches Wording man benutzt. Unsere Daten waren ja noch auf unseren Servern, die waren ja nur verschlüsselt, wir kamen nicht drauf, sie waren ja nicht weg. Und er hat uns gleich von Anfang an geraten, am ersten Tag sagen Sie niemals, die Daten sind weg, weil das bedeutet Gefängnis. Sagen Sie, wir kommen die Daten nicht mehr ran, das bedeutet Freiheit. Und das ist ein großer Unterschied im Wording.
Der Witz dabei ist, dass Daten ja eigentlich gar nicht gestohlen werden können. Sie werden maximal kopiert.
Ach, herrlich.
Ne? Ja. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die immer gesagt haben, oh Gott, das ist ja das Schlimmste, was euch passieren kann. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Und wir sagen immer, das ist nicht das Schlimmste, was passiert. Also eine schlechte Diagnose ist viel schlimmer als sowas, weil es geht im Endeffekt, geht es ja nur um Geld. Die Mitarbeiter würden alle irgendwo einen Job kriegen. Heutzutage werden ja die Mitbewerber froh, wenn sie die ganzen Arbeitskräfte kriegen könnten. Wir würden vielleicht alles verlieren, was wir haben, unser Haus und unser Boot, und würden dann vielleicht in der Sozialwohnung wohnen, aber das wäre ja das schlimmste Szenario, was eintreffen könnte. Es ist ja nur Geld, was weg ist. Es ist ja Da gibt es wesentlich schlimmere Szenarien im Leben, die man sich vorstellen kann. Und so haben wir auch immer versucht, nach vorne zu gucken, weil wir gesagt haben, im schlimmsten Fall, wenn jetzt alles daneben geht, weil wir ja ganz lange nicht wussten, ob wir das wirtschaftlich überleben, ist eben das Geld weg. Aber mehr passiert nicht.
Ich bin wirklich sprachlos, muss ich sagen. Blackbuster hat zugeschlagen.
Ich
und
auch.
Ihr beiden sitzt vor uns und strahlt und zeigt absoluten IT-Profis aus Russland, die Böses im Sinn haben, wirklich Paroli und zeigt denen die Stirn. Also das ist wirklich stark. Hackerangriff im Autohaus, die abenteuerliche Rettung unseres Unternehmens. Geschrieben von Anja Bauer, kriegt ihr auf allen guten Plattformen, wo man Bücher bestellen kann. Und die beiden sind gerade viel unterwegs. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mich super gefreut. Ich würde gerne noch eine Stunde dranhängen, aber ich glaube, wir haben uns ein kleines Zeitlimit gesetzt. Marco und ich müssen nämlich noch ein bisschen arbeiten heute. Ne? Habt ihr noch irgendwas, was ihr den Leuten da draußen sagen wollt? Ein letzter Satz.
Einfach mal die IT neu überdenken, ob sie noch richtig aufgestellt ist und sich Hilfe holen. Zum Beispiel von euch.
Aber auch viele andere tolle Menschen, die wir da draußen kennen und als Freunde haben. Genau, ja, herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart.
Ich finde das eine ganz starke Nummer. Ich finde, ihr seid sehr sympathisch ihr macht einen ganz starken Eindruck. Und nach wie vor macht das, was ihr macht, weiter. Ihr habt Spaß daran, das merkt man. Und ihr habt die Chance ergriffen, etwas neu zu machen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich finde, da sollten viele von profitieren, von dem, was ihr habt, von euren Erzählungen, die ihr habt. Was Besseres. Das, so eine Chance werdet ihr im Leben wahrscheinlich nie wieder bekommen. Zumindest ich hoffe es.
Ja, nein. Ja, auch.
Ja, das war Netzsicher, der Hacking-Podcast, Folge 16. Bis bald. Macht's gut da draußen. Tschüss.